Flughafen Moskau. Ein Soldat fragt einen Juden, warum er denn nach Israel ausreisen möchte. Na, ich will Hebräisch lernen, antwortet dieser. Aber wozu denn das, fragt der Soldat. Na, weißt du nicht, im Himmel wird doch Hebräisch gesprochen. So, sagt der Soldat. Und was passiert, wenn du gar nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommst? Ach, das macht nichts. Russisch kann ich schon. Ihr Lieben, es gibt einen Haufen Witze über die Hölle. Aber die Frage, die ich heute mit euch klären möchte, ist, ob die Hölle wirklich ein Witz ist. Viele Menschen glauben heute ja nicht mehr an einen Gott, der Andersdenkende bestraft. Böse Menschen müssen bestraft werden, ja. Aber dass alle Nichtchristen an diesem feurigen Ort einmal landen, das passt doch nicht zu einem Gott der Liebe. Gott kann doch nicht Milliarden Muslime verurteilen, nur weil sie die falsche Religion gewählt haben. Rob Bell schreibt, ich glaube, dass sich ausreichend Zeit vorausgesetzt, jeder Mensch einmal Gott zuwenden und sich in der Freude und im Frieden Gottes wiederfinden kann. Die Liebe Gottes bringt jedes noch so harte Herz zum Schmelzen und selbst die verdorbensten Sünder werden letztlich ihren Widerstand aufgeben und zu Gott umkehren. Das klingt wunderbar. Und ich möchte das gerne glauben können. Aber leider widerspricht diese Allversöhnungslehre so vielen Stellen in der Bibel, dass ich das nicht glauben kann. Jesus sagt, Gottes Werk kann man mit einem Fischernetz vergleichen, das ins Wasser geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Wenn das Netz voll ist, wird es an Land gezogen und die Fischer sammeln die guten Fische heraus und legen sie in Kisten und die schlechten werfen sie weg. Genauso wird das auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die gottlosen Menschen von den Gläubigen trennen. Die Gottlosen werden ins Feuer geworfen, dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Wahrscheinlich hast du noch nie eine Predigt über diesen Text aus Matthäus 13 gehört. Denn es tut weh, sich diese Szene am Ende der Welt tatsächlich vorzustellen. Wir haben Freunde, die total nett sind und die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist eine Beziehung zu Jesus. Und am Ende sollen sie dafür in der Hölle gequält werden? Es fällt mir schwer, das in mein Bild von Gott unterzubekommen. Da klingt es doch viel besser, was ich bei der Beerdigung meiner Oma gehört habe. Sie hatte ein Leben lang nichts mit Jesus zu tun. Meine Berufung zum Pastor fand sie lächerlich, aber der Pfarrer sagte am Grab, dass sie nun im Himmel ist. Vielleicht hat meine Oma in ihren letzten Stunden noch einen Anfang mit Jesus gemacht, ich weiß das nicht. Aber auf wie vielen Beerdigungen warst du, wo das überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass es einen doppelten Ausgang gibt? Stattdessen reden wir uns die Hölle schön. Der Kirchenvater Origenes machte aus der Hölle einen Ort, wo die Seelen der Gottlosen gereinigt werden, damit sie den Weg zurück zu Gott finden. Am Ende geht also doch alles gut aus. Die Band AC/DC findet die Hölle gar nicht so schlecht, weil dort alle ihre Freunde sind. Und der Theologe C.S. Lewis macht aus der Hölle eine Stadt, wo das Sein ins Nichtsein verblasst. Es ist also auch nicht so schlimm. Und dann gibt es noch die Leute, die sagen, dass die Erde bereits für viele Menschen eine Hölle ist. Wer Vergewaltigung, Kriegsverbrechen, Armut und Hunger erlebt, erbt den Himmel als Entschädigung. Dagegen mutet Dantes Inferno irgendwie fremd und alt und unmodern. Dante stellt die Hölle als einen Ort mit 9 Ebenen voller Pein dar. Schlangen, Eisregen, Flüsse aus Blut und Feuer und Drachen treiben dort ihr Unwesen. Doch wer hat nun recht? Dazu sollten wir am besten in unsere Bibeln schauen und Jesus fragen. Und ich hoffe, dass es bei dir nicht nur darum geht, jetzt dein theologisches Interesse zu stillen, sondern es geht ja um menschliche Schicksale hier. Es geht um die Frage, wo du und deine Freunde die Ewigkeit verbringen werden. Diese Frage hat Jesus zuallererst den Pharisäern gestellt, also den damaligen frommen Leuten. Sie waren bemüht, ein perfektes Leben zu führen und sie waren sich ganz sicher, dass sie in den Himmel kommen werden. Doch darüber hatten sie vergessen, nach dem Eingangsschlüssel zu fragen. Denn den Himmel können wir uns nicht verdienen, auch nicht durch ein perfektes Leben. Wir werden in den Himmel hineingelassen, weil wir Gott lieben und weil wir seinen Geist in unseren Herzen tragen. Jesus weist die Pharisäer auf ihren verhängnisvollen Fehler hin, indem er ihnen eine Geschichte erzählt. Es ist das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Wir haben es gerade gehört und sogar auch gesehen. Diese Geschichte hören die Kinder im Kindergottesdienst immer besonders gern. Das ist so geheimnisvoll und spannend, einen Blick ins Jenseits zu werfen. Es kribbelt irgendwie, wenn man hört, wie in der Hölle die Drachen und Schlangen ein höllisches Szenario entfachen, das alles verbrennt. Aber auch die Erwachsenen hören die Geschichte ganz gerne. Es tut nämlich gut zu sehen, dass der böse reiche Mann am Ende die Quittung für seine Schlechtigkeiten bekommt. Und irgendwie tröstet es, dass sich das Leben des armen Lazarus doch noch zum Guten wendet. Endlich erfährt er einen Ausgleich für die erlittenen Schmerzen, ein Happy End, wie es uns gefällt. Erstens, ausgleichende Gerechtigkeit. Jesus erzählt, es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag herrlich im Luxus lebte. Schon diese wenigen Worte lassen erahnen, dass der Reichtum dem Mann wohl zum Verhängnis wird. Er hat sein Geld anscheinend nur für sich ausgegeben. Mit keinem Cent hat er andere erfreut oder sich Freunde gemacht. Er hat Gottes Gaben verschwendet. Und so trifft ihn das Wort Gottes hart: Heute Nacht werde ich dein Leben von dir fordern. Was nützt dir dann noch dein Besitz? Dass der Reiche im Gleichnis nicht mal einen Namen hat, mag andeuten, wie unwichtig unser Reichtum für Gott ist. Jesus empfiehlt uns stattdessen: Sammelt lieber Schätze im Himmel bei Gott. Wir können unseren Reichtum also für Gott interessant werden lassen, indem wir ihn in sein Reich investieren. Wir können unser Geld und unsere Begabung können wir nehmen und dafür sorgen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden aufblühen und dass sich andere von Gott geliebt fühlen. Dafür ist es da. Der reiche Mann wollte davon allerdings nichts wissen. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen, aber stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Man hatte dem reichen Mann einen armen Kerl vor die Tür geworfen, so heißt das wörtlich in unserem Text, damit er ihm helfe. Das war die damalige Sozialhilfe, denn es gab noch keine Krankenversicherung und kein Sozialamt. Doch der reiche Mann wollte nicht helfen. Selbst die Brotreste, mit denen er sich die fettigen Finger abgewischt hatte, verweigerte er dem armen Lazarus. Stattdessen schickte er seine Hunde. An dieser Stelle merken wir, dass der Reiche nicht wegen seines großen Vermögens angeklagt wird. Jesus fragt vielmehr danach, inwieweit er sich mit seinem Geld an Gottes Wort gehalten hat. Und das lässt sich auf einen ganz einfachen Nenner bringen: Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist nicht zu viel verlangt. Aber der reiche Mann hatte immer noch kein Mitleid und keine Liebe für andere. Und dass er vom Gesetz verpflichtet war, einen barmherzigen Dienst an Lazarus zu tun, das juckte ihn wenig. In einer jüdischen Anekdote wird ein Weiser mal gefragt, warum das so ist, dass ein Armer oft eher freundlich ist und hilft, als ein Reicher, der es doch so viel leichter hätte zu helfen. Der Reiche sieht einen oft nicht mal an. Was passiert da mit dem Geld? Da antwortete ihm der Weise: Tritt doch mal ans Fenster, was siehst du? Nun, ich sehe eine Frau mit einem Kind an der Hand, ich sehe ein Auto, es fährt zum Markt, ich sehe viele Leute da draußen, die unterwegs sind. Gut, und jetzt tritt vor den Spiegel, was siehst du da? Mich, sonst nichts. Darauf der Weise: Siehst du, das Fenster ist aus Glas, genauso wie der Spiegel. Aber kaum legt man ein bisschen Silber hinter die Oberfläche, schon siehst du nur noch dich selbst. Halten wir fest: Jesus verwirft nicht den ehrlich verdienten Reichtum. Aber er spricht hier eine von vielen Gefahren an, die lauern, wenn der Reichtum und andere Dinge die Wahrnehmung für das wirkliche Leben bei uns trüben. Wenn wir den Lazarus vor unserer Tür, der unsere Hilfe braucht, nicht mehr sehen, dann wird es gefährlich. Denn wir haben einen Gott, der das Elend auf dieser Welt sieht. Wir haben einen Gott, der gerne hilft. Und er erwartet das auch von seinen Leuten. Paulus schreibt: Am Tag des Gerichts werden die Taten eines jeden im Feuer auf ihren Wert geprüft. Wenn das, was einer getan hat, die Feuerprobe besteht, wird er belohnt. Wenn er aber verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie einer, der gerade noch aus dem Feuer herausgeholt wurde. Paulus spricht an dieser Stelle nicht von der Hölle. Er gebraucht ein anderes Wort. Er spricht von dem Gericht über die Werke, das jeden treffen wird. Paulus ist sich bewusst, dass er sich eines Tages für alles vor Gott verantworten muss, was er getan oder unterlassen hat. Aber als Christ muss er nicht fürchten, anschließend in die Hölle geworfen zu werden. Aber Paulus erhält auf dem Weg zum Himmel trotzdem einen bleibenden Eindruck davon, aus welchem Feuer ihn Jesus gerettet hat. Und wir sollten uns das auch bewusst machen: Es gibt dieses Feuer. Im Gericht über die Werke wird enthüllt, was wir im Grund unseres Wesens sind. Alle Lüge, alle Heuchelei, alle Motive werden sichtbar. Das wird für jeden von uns schwer. Aber es ist nötig, damit sich die Ungerechtigkeit nicht in alle Ewigkeit fortsetzt. Die Offenbarung des Johannes schildert uns, wie am Ende der Ruf nach Gerechtigkeit immer lauter wird auf dieser Welt, bis ihn Gott am Ende erhört. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass das Gericht über die Werke auch viele Gewinner hervorbringen wird. Wir werden von Jesus für unsere guten Taten belohnt. Wir empfangen Gerechtigkeit und Ehre von unserem Gott, die uns hier oft verweigert wurde. Wenn deine Schuldfrage also durch Jesus gelöst ist, brauchst du das Gericht nicht zu fürchten. Johannes schreibt dazu in seinem Brief: Wenn die Liebe ihr Ziel bei uns erreicht, dann werden wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sein. Zuversichtlich in das Gericht gehen. Halten wir fest: Die Rede von Gericht und Hölle in der Bibel will bei uns auch Freude auf den Sieg Gottes wecken. Weil Gottes Liebe siegt, muss es am Ende eine Hölle und ein Gericht geben. Sie stehen dafür, dass Gott nicht allem Unrecht immer tatenlos zusehen wird, was ihm ja oft vorgeworfen wird. Dass es eine Hölle gibt, stillt die Sehnsucht aller, die nach Gerechtigkeit hungern, alle, die so wie Lazarus leiden. Der Arme starb und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Hölle litt er große Qualen. Vielleicht hatte der reiche Mann Angst davor, mit dem Elend in Berührung zu kommen und selbst einmal so zu enden wie Lazarus. Aber das Ende kam trotzdem zu ihm, und zwar schrecklich. Denn mit dem Tod ist nicht alles aus, wie manche meinen. Ich denke, es fehlte an der Beerdigung des reichen Mannes an nichts. Dennoch konnte er sich nicht so richtig an ihr erfreuen. Er hört, wie die erste Schaufel donnernd auf seinen Sarg fällt. Sein bester Freund sagt die Worte: Er hat das Leben geliebt und das Beste daraus gemacht. Da will er dazwischen rufen, aber niemand hört ihn: Ich habe mein Leben verfehlt, ich leide entsetzlich in diesem Feuer. Die zweite Schaufel Erde fällt und er hört eine andere Stimme: Er hat die Armen der Stadt geliebt. Da möchte der Mann dazwischen schreien: Oh, wenn ihr die Wahrheit kennen würdet, ich leide entsetzlich in diesem Feuer. Ein drittes Mal ergreift jemand das Wort: Er war so religiös. Er hat uns Glocken, Glasfenster und einen siebenarmigen Leuchter gestiftet, Friede seiner Asche. Und wieder schlagen die Erdklumpen rumpelt auf seinem Sarg auf und er schreit: Ich leide entsetzlich in diesem Feuer. Wie erschreckend anders ist doch das Maß, mit dem Gott uns misst. Sein Gericht trifft jeden, der mit seiner Lieblosigkeit andere zugrunde gerichtet hat. Vielleicht sind wir nicht reich an materiellen Dingen, aber reich, weil wir geliebt werden. Wir sind geliebt von unserem Ehepartner, von Kindern und Freunden. Im Nachbarhaus aber wohnt eine alte, schrullige und verbitterte Frau, vor der die kleinen Kinder davonlaufen. Sie ist der totale Gegensatz zu unserem Reichtum an Liebe. Werden wir es wagen, sie zu lieben? Haben wir noch ein Herz für die verlorenen Menschen um uns herum? Werden wir es schaffen, sie vor der Hölle zu warnen? zeigen wir ihnen den Weg zum Himmel? Als der reiche Mann aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er laut: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte: Mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast, Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen erleidest. Zweitens, unerträgliche Qualen als Strafe. Lazarus ist die einzige Person in allen Gleichnissen von Jesus, die mit Namen genannt wird. So wichtig ist dieser Lazarus für Gott. Sonst wissen wir leider nichts aus seinem Leben, aber sein Name sagt uns, dass der, der keine Hilfe bekam, bei Gott Hilfe fand. Denn Lazarus bedeutet in unserer Sprache, Gott hilft. Und wie? Die Engel tragen ihn in Abrahams Schoß. Dort hat er es richtig gut. Er sitzt mit Abraham an einem festlich gedeckten Tisch, er wird an seiner Brust getröstet. Im Judentum gab es nichts Höheres zu erwarten. Der arme Lazarus hat das Ziel aller Ziele erreicht. Es wäre nun allerdings vermessen, uns alle mit Lazarus zu vergleichen. Jesus hat die Frommen seiner Zeit mit dem reichen Mann im Auge gehabt. Aber sicher ist, dass Gott sich danach sehnt, uns alle in die Arme zu nehmen wie Lazarus. Er wünscht sich nichts mehr, als dass wir in ihm unseren geliebten Vater im Himmel finden. Jesus hat dafür mit seinem Leben am Kreuz bezahlt. Er ist an dieses Kreuz gegangen, damit wir die Chance haben, einmal bei Gott wie in Abrahams Schoß zu liegen. Gott will wirklich, dass alle Menschen zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Nur wer mit seinem Leben jetzt und hier deutlich macht, dass er daran kein Interesse hat, wird leer ausgehen. So spricht uns Gott in der Jahreslosung zu: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Bis hierhin kennen wir diesen Vers, aber er geht weiter. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das ist der zweite Tod. Der reiche Mann sehnt sich in der Hölle nach dem lebendigen Wasser, das im Himmel sprudelt. Er leidet nämlich entsetzlich unter dem brennenden Schwefel. Es würde ihm schon reichen, wenn er eine Fingerspitze von dem himmlischen Wasser bekäme, aber es ist zu spät. Nichts wird seine Qualen lindern. Jesus greift in seinem Gleichnis Bilder der Hölle auf, wie sie auch an vielen anderen Stellen der Bibel zu finden sind. So beschreiben jüdische Schriftsteller zur Zeit Jesu die Hölle als einen Ort, wo es allerlei Folter und Qualen gibt. Sie ist ein Abgrund, in dem auf die Gefangenen eine endlose Strafe wartet. Drastisch wird uns die Vorstellung beschrieben, als 7 Brüder durch die Hand der griechischen Besatzungsmacht ermordet werden. Nach dem Tod der ersten 6 stößt der 7. Bruder vor seinem Tod folgende Worte aus: Zum Ausgleich für eure Morde spart euch Gott für ein heftigeres und ewiges Feuer auf und für Folterqualen, die euch in alle Ewigkeit nicht mehr loslassen sollen. Das haben die Menschen damals geglaubt. Und sie hatten Bibelstellen, die das belegen. Solche Worte passen aber nicht zu Jesus, oder? Er hatte doch immer viel Mitgefühl für seine Mitmenschen. Sicher hat er sich von diesen furchtbaren Vorstellungen von der Hölle distanziert. Wie in der Bergpredigt zu manchen anderen Dingen hat er bestimmt irgendwo gesagt: Ich aber sage euch über die Hölle, dass es ganz anders ist, als ihr bisher geglaubt habt. Doch nirgendwo finden wir einen Hinweis, dass Jesus sich von dem weit verbreiteten Glauben an die Hölle distanziert hätte. Im Gegenteil, Jesus warnt uns mehrfach davor, dass es diesen Ort wirklich gibt. Und er beschreibt die Hölle mit so schrecklichen Qualen, dass dir inzwischen hoffentlich klar ist, dass du da nicht hin willst. Es gibt verschiedene Gründe, um ein Leben mit Gott zu beginnen. Wenn dich Jesus mit seiner Liebe überzeugt hat, dann ist das wunderbar. Genieß es und freu dich wie der verlorene Sohn, der ins Vaterhaus zurückgekehrt ist. Es ist aber genauso okay, wenn du wie der zweite Sohn aus Angst vor dem höllischen Schweinestall immer zu Hause geblieben bist. Gott liebt dich und er kann das gut verstehen, dass du die Hölle egal wo nicht erleben willst. Denn drittens, ewig von Gott getrennt. Abraham sagt, zwischen uns und euch liegt ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Das ist hart. Jesus ist doch sonst nicht so kleinlich. Ist er nicht der Gott der zweiten Chance? Da muss es doch nach dem Tod noch eine Möglichkeit geben, sich für ein Leben mit ihm zu entscheiden. Das wäre schön. Aber Jesus warnt davor, dass du dir an dieser Stelle falsche Hoffnungen machst. Seine Jünger fragen ihn auf dem Weg nach Jerusalem, wie viele Menschen denn am Ende gerettet werden. Und Jesus antwortet, dass es leider nur sehr wenige sein werden. Und dann bittet er darum, die Entscheidung für ihn nicht aufzuschieben. Jesus erzählt dazu ein weiteres Gleichnis. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Haustür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen. So viel ihr dann auch klopft und bettelt, Herr, mach uns auf, es ist umsonst. Er wird euch antworten, ich kenne euch nicht. Dann werdet ihr rufen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, du hast bei uns gepredigt. Doch er wird erwidern, ich kenne euch nicht und ich weiß auch nicht, wo ihr her seid. Macht euch fort, ihr habt doch nie auf mich gehört. Wenn ihr dann zusehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob zusammen mit allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber draußen, dann werdet ihr verzweifelt heulen und schreien. Es ist ernüchternd, über dieses Gleichnis nachzudenken. Die Tür zum Himmel wurde durch Jesus weit für uns geöffnet. Aber der Tag kommt, wo sie geschlossen wird. Und zwar endgültig. Es gibt dann keine zweite Chance mehr. Bitte nimm dir also die Zeit und lies dir Lukas 13 einmal genau durch. Nimm wahr, dass es ein Draußen und ein Zu spät gibt. Und dann triff eine Entscheidung, damit du nicht die Hölle erleben musst, denn da willst du nicht hin. Die Bibel sagt, dass es ganz sicher einmal zu dieser letzten großen Scheidung kommen wird. Die Menschen, die Gott lieben, werden von denen getrennt, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Paulus schreibt, Jesus wird kommen, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und an denen, die das Evangelium nicht hören wollen. Die werden Strafe erleiden, nämlich die ewige Trennung von Gott und seiner Herrlichkeit. Gott zu sehen und nicht zu ihm kommen zu können, das ist die Hölle. Das ist schlimmer als alle Feuerqualen. Die Quelle des Lebens zu sehen, aber nicht von ihr trinken zu können, das ist die längste Qual in der Hölle. Dort werden die Menschen einen Durst nach Gott empfinden, der nicht mehr gestillt wird. Sie werden ein Gefühl der völligen Verlassenheit erleben. Darum ruft der reiche Mann, schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Lazarus darf sehen, was er geglaubt hat. Das ist der Himmel. Der reiche Mann jedoch muss sehen, was er nicht geglaubt hat, und das ist die Hölle. Viertens, das letzte Wort. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick doch Lazarus wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort der Qualen kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Jesus erzählt dieses Gleichnis, damit du nicht so endest wie der reiche Mann. Er liebt dich. Er will nicht, dass du für immer verloren gehst. Darum hat Jesus immer klipp und klar gesagt, was dich rettet und was nicht. Aber Jesus hat noch mehr getan. Im Grunde ist er auf den Wunsch des reichen Mannes eingegangen. Er ist für seine Brüder und Schwestern von den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt und er hat damit bewiesen, dass es ein Leben nach dem Tod wirklich gibt. Es ist nicht alles vorbei, wenn wir sterben. Die Ewigkeit wartet auf uns. An welchem Ort wir sie verbringen, entscheiden wir allerdings jetzt und hier. Und Gott hat den 5 Brüdern des reichen Mannes und uns etwas an die Hand gegeben, mit dem wir die richtige Wahl treffen können. Die Bibel, das Wort Gottes, das ist unser Schlüssel zum Himmel. Noch haben wir dieses Wort, das uns ständig zuruft: Kehr um und glaub an das Evangelium. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es kommt aber der Tag, an dem Gott die Gerichtsbücher aufschlägt und dann hat er das Wort. Dann ist es für viele mit der angenehmen Zeit und Barmherzigkeit Gottes vorbei. Dann gähnt dieser Abgrund, der nicht mehr überschritten werden kann. Dann ist es zu spät, auch dann, wenn ihr endlich Liebe gezeigt wird. Ein Leben lang hat der reiche Mann immer nur an sich gedacht. Ausgerechnet in der Hölle regt sich zum ersten Mal Mitleid. Ihm fallen seine 5 Brüder ein. Doch diese Liebe kann er nun niemanden mehr fühlen lassen und so wird sie ihm auch noch zur Qual. Ja, wenn wir doch dieses Mitleid mal in diesem Leben entwickeln würden. Was wäre das für eine Kraft, um möglichst vielen Menschen von Jesus zu erzählen? Paulus verdankt seine unglaublichen Missionsanstrengungen genau dieser Kraft. Er schreibt in Römer 9: Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Hast du das verstanden? Paulus wünscht sich, in die Hölle zu kommen, damit seine Volksgenossen leben können. Das ist doch völlig verrückt. Ich will auch nicht, dass irgendjemand in der Hölle landet, aber ich wäre niemals bereit zu tauschen und für jemanden anderen in die Hölle zu gehen. Ich will da nicht hin. Der Gedanke, dass Menschen in meinem Umfeld in der Hölle landen könnten, fällt mir auch schwer. Aber ich kann nicht behaupten, dass es mich quält und tief traurig macht. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Dann lass uns bitte von Paulus lernen. Er liebte seine Mitmenschen wie verrückt. Und gerade deswegen hat er ganz offen über die Hölle gesprochen. Die Hölle ist nämlich der Hintergrund, vor dem sich die riesige, unglaubliche Gnade des Kreuzes erst richtig entfaltet. Die Hölle rückt das ungeheuerliche Ausmaß unserer Schuld ins richtige Licht. Sie lässt uns begreifen, wie wunderbar das ist, dass Jesus den Zorn Gottes, den wir verdient haben, am Kreuz auf sich nahm. Ja, über die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle, die wir auf unserem Lebensweg zu treffen haben, hat Gott dieses Kreuz aufgerichtet. Am Kreuzweg zwischen Himmel und Hölle hängt Jesus. Da ist er für dich und mich gestorben. Und er hängt dort als Zeichen, dass der Weg zum ewigen Leben immer noch offen ist und dass der Vater auf dich wartet. Nach allem, was Jesus aus Liebe für dich getan hat, kannst du hoffentlich nicht mehr behaupten, er würde irgendwen in die Hölle treiben. Da sind mit Sicherheit nur Freiwillige. Ich lade dich ein, komm zu Jesus und mach das klar, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das heute noch klärst, wo du einmal die Ewigkeit verbringen wirst. Amen.